Ich wünsche uns allen ein frohes Pfingstfest. Kommt ein Sohn zu seinem Vater und sagt: Papa, wie schreibt man eigentlich Gewehr? Mit Ä oder mit E? Der Vater überlegt ganz kurz und sagt dann: Schreib Flinte. Mit V. Wie Pfingsten. Was ist Pfingsten eigentlich? Was ist es eigentlich für ein Fest? Ein Frühlingsfest mit Feiertagen in der schönsten Zeit des Jahres, würden vermutlich einige Menschen sagen. Aber was antworten wir? Was ist Pfingsten? Eine häufige Antwort lautet: Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, der weltweiten Gemeinde von Jesus und der Beginn der christlichen Mission. Denn schließlich heißt es ja auch im bekannten Satz, den wir auch schon eben gehört haben, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist zweifellos richtig. Es ist auch nicht von ungefähr, dass gerade diese Zeit des Pfingstfestes, was ein jüdisches Fest war, 50 Tage nach dem Pesachfest, nach Ostern sozusagen, weil dort viele Menschen, viele Juden aus dem ganzen damaligen Römischen Reich nach Jerusalem kamen, um einfach auch miteinander Gott die Ehre zu geben und ihn zu loben. Und in diese Situation hinein verkündigen die Jünger das Evangelium. Und Pfingsten bedeutet auch, die Menschen haben das Evangelium in ihrer eigenen Sprache, wenn sie vielleicht des Hebräischen nicht mächtig waren, auch verstanden und gehört. Pfingsten gehört wie Weihnachten und Ostern zu den hohen Feiertagen der Gemeinde Jesu Christi. Pfingsten ist mehr aber als nur ein Fest. Es ist ein Fest des Heiligen Geistes, an dem uns Gott, wie zu Weihnachten und Ostern mit Jesus, sein Wesen zeigt und sein ganzes Herz uns offenbart. In der evangelischen Kirche in Heidelberg, in der sogenannten Peterskirche, also deswegen habe ich es aber nicht ausgesucht, weil die Peterskirche heißt, sondern weil es dort ein sehr schönes Fenster gibt, ein Kirchenfenster. Und der Künstler Johannes Schreiter hat zu verschiedenen Ereignissen, die das christliche Leben betreffen, ganze Kirchenfenster gemacht. Was auch kunstvoll auffällt, ist, dass wir eine Veränderung haben. Früher war in den Kirchenfenstern mit einem Thema mehrere Figuren und mehrere Objekte und mehrere Situationen beschrieben. Und was Neues in der Kunst ist halt eben von dem Schreiter, dass er dem Ganzen ein ganzheitliches Bild gibt von Pfingsten. Und wir sehen einfach die Menschen unten, die den Heiligen Geist erwarten und der Geist, der von oben kommt. Und ich finde, er hat das sehr schön getroffen, um das in unserer heutigen Zeit dann auch deutlich zu machen. Zu Pfingsten will Gott uns den Heiligen Geist nahebringen. Er will, dass wir ihn neu als unseren Ratgeber und unseren Beistand verstehen und in allen Angelegenheiten des Alltags mit hineinnehmen, entdecken und in Anspruch nehmen. Und das beschreibt auch der heutige Predigttext aus dem Johannesevangelium unter der Überschrift Pfingsten, der Heilige Geist und wir. Und dort heißt es in Johannes 14, Vers 23 bis 27, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und wohnen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich möchte diesen Text eben mit drei Aspekten begleiten. Einmal, der Heilige Geist ist unser Beistand. Er ist unser Helfer und unser Tröster. Dann der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Er erinnert uns an seine Liebe. Und der Heilige Geist schenkt Frieden und Freiheit, die Gemeinschaft mit Gott. Als erstes, er ist unser Beistand, unser Tröster, unser Helfer. Das heißt hier, der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt, der Heilige Geist. Und diese Botschaft erschließt sich von der Mitte aus, wo dieser Vers auch steht, und wirft helles Licht dann auch auf die Sätze am Anfang und auch am Ende unseres Abschnittes. Und Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Abschied vor. Somit gehört auch dieses 14. Kapitel bis Kapitel 17 des Johannesevangeliums zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Er bereitet sie vor, wie sie in seinem Sinn und mit Gottes Hilfe weiterleben können. Und deswegen hinterlässt er sein Vermächtnis und es lautet: Ich lasse euch nicht als Waisenkinder alleine. Johannes 14, Vers 18. Ich habe einen Stellvertreter. Das ist der Heilige Geist. Er kommt von Gott, so wie ich. Denn der Vater hat uns beide gesandt. Er ist Gottes täglicher Beistand für euch. Besser noch als der beste Anwalt der Welt und wird euch vor Gott vertreten und vor den Menschen. Er wird euch mit Gott in ständiger Verbindung halten und euch in alle Wahrheit leiten, wie es in Johannes 16 heißt. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er führt uns. Er zeigt uns die Wirklichkeit, was wirklich dran ist. Keine Utopie, nichts Verborgenes, sondern die Wahrheit. Und deswegen können wir ihm auch vertrauen. Ihr könnt euch auf ihn verlassen, so wie ihr euch auch auf Gott verlassen könnt. Das alles ist in seinem Wort enthalten, mit dem Jesus den Heiligen Geist als den Beistand für seine Nachfolger charakterisiert. Luther hat den Ausdruck Beistand mit Tröster übersetzt. Und wörtlich heißt es eigentlich der Herbeigerufene. Gott hat den Geist gesandt und wir dürfen ihn herbeirufen. Und Gott hat ihn geschickt. Und das ist zu Pfingsten geschehen. Und seitdem ist er unser Anwalt, unser Tröster, unser Beistand, der uns zur Seite steht und der uns von Gott verheißen ist und den wir eigentlich auch nur in Anspruch zu nehmen haben. In 1. Johannes 2, Vers 2 wird von Jesus gesprochen. Aber interessanterweise heißt es dort: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und der Begriff Fürsprecher, der hier verwandt wird, der wird eigentlich auch im Griechischen verwandt für den Begriff des Anwaltes, der mir beisteht, den ich mir nehmen kann, den ich herbeirufen kann, der für mich eintritt, der mir Recht verschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob Petrus diese Stelle kannte oder Johannes die Stelle von Petrus kannte, aber in 1. Petrus 5, Vers 8 gibt es auch einen sehr interessanten Vers, der von dem Staatsanwalt spricht. Und da heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, euer Staatsanwalt, Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist Fakt. Das ist so. Der achtet darauf, was wir verkehrt machen. Und er ist wie ein Staatsanwalt. Es ist interessant, dass diese Worte so auch benutzt werden in der Gerichtssprache zum Beispiel. Es gibt auch noch einen Hinweis im Altertum, dass die beiden Begriffe verwandt worden sind im Militärbereich. Dass man sagt, der Fürsprecher und der Widersacher. Im Militärbereich bedeutet Widersacher eine in Schlachtreihen aufgestellte Armee, so ähnlich wie wir das bei den Römern kennen. Und der Fürsprecher wird auch im militärischen Bereich als Paraklet, als Beistand benutzt, um eine Hilfstruppe zu benennen, die im entscheidenden Moment eines Kampfes eingreift und der Partei, der sie hilft, zum Siege verhilft. Ob jetzt Petrus und Johannes an diese militärische Bedeutung gedacht haben, weiß ich nicht. An die gerichtliche auf jeden Fall, weil es auch um Verklagen geht. Und ihr könnt sicher sein, dass der Teufel alle meine Vergehen registriert hat. Aber ihr könnt euch genauso sicher sein, dass wir in Jesus Christus einen Fürsprecher haben, einen Anwalt haben. Und das Wort Gottes bezeichnet auch den Heiligen Geist als solchen. Einen Anwalt, der für uns eintritt, der unsere Gebete vor Gott umsetzt, sodass unser Stammeln einfach für Gott auch verständlich ist. Der ganz und gar für uns da ist. Und der uns helfen will. Gottes Anliegen ist, dass wir die Dienste seines Anwalts zunehmend in Anspruch nehmen. Denn seine göttlichen Möglichkeiten, die sind unbegrenzt. Er will uns daran Anteil geben. Und wir sind nicht alleine auf unsere Fähigkeiten und unser Können angewiesen. Gott stellt uns seine zur Verfügung. Und Pfingsten erinnert uns daran. Gleichzeitig sind wir gefragt, welche Rolle spielt der Heilige Geist in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde? Er möchte uns in die Wahrheit Gottes einführen. Er möchte uns beistehen, er möchte uns trösten. Und wir sollten ihn herbeirufen. Wir sollten im Gebet ganz bewusst auch um seine Hilfe bitten. Wir sollten auch in Gebetsgemeinschaften einfach auch um die Hilfe des Heiligen Geistes bitten, dass er uns beisteht in unseren Problemen, in den Schwierigkeiten, in der zukünftigen Perspektive, in den Herausforderungen des Lebens, dass wir einfach seine Führung erleben und erfahren. Und das heißt doch manchmal gegen den Strom schwimmen. Und etwas tun, was vielleicht für andere unter Umständen erst nicht einleuchtend ist. Als das Neues Lebenszentrum gebaut werden sollte, das war dann so allen klar, also als ein Zentrum, das für Menschen, die in den Evangelisationen zum Glauben kommen, so eine Anlaufstelle war, um einfach auch Leute dann weiterzuführen und in die Gemeinde zu führen. Das muss man sich mal vorstellen, dass die Gemeinden vor ungefähr 30, 35 Jahren noch lang nicht so weit waren wie heute, dass sie sich einfach für Menschen, die sich Christus anvertraut haben, sich öffnen konnten. Manche Gemeinden sahen die Neuen halt eben ein bisschen mehr als Fremdkörper an. Und es war eine wichtige Aufgabe, den Menschen, die zum Glauben gekommen sind, einfach in so einem Zentrum das verbindliche Leben mit Gott näher zu bringen. Nun war es aber so, dass das Grundstück, worauf das Zentrum gebaut werden sollte, 12 Leuten gehörte, die das gemeinschaftlich verwalteten und die waren sich nie einig. Aber eines Tages waren sie sich einig und wollten verkaufen und dann hat der Beirat unseres Werkes damals gesagt, ja, wir können bauen, aber es mussten ungefähr 500.000 D-Mark vorhanden sein, um einfach anfangen zu können. Und die hatten wir nicht. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Staatliche Förderung war möglich. Und man überlegte sich, dann so etwas in die Wege zu leiten. Das wäre dann eine Familienferienstätte geworden. Und wenn wir heute zurückschauen, wir hätten niemals das theologische Seminar gründen können und dort beheimaten können, hätten wir uns damals festgelegt. Mein Vater ging dann nach Israel. Er hatte dort eine Reise zuvor zu bereiten und er war einige Tage dort alleine. Und da hat er mit Gott auch darüber gesprochen, was er denn tun sollte. Und er kam zurück und sagte, wir machen das ohne die staatliche Förderung. Wenn Gott das will, dann wird er uns das Geld geben. Und 500.000 D-Mark, das sind so viel wie heute mindestens 500.000 Euro, das war nicht so einfach zu bekommen. Aber er hat es dem Freundeskreis geschrieben, hat gesagt, wir würden gerne anfangen, wir würden gerne das Gebäude errichten, wir möchten den Menschen im Glauben weiterhelfen, die einfach angefangen haben, mit Jesus zu leben, aber wir haben das Geld nicht dazu. Und dann haben sie das veröffentlicht, in dem Freundeskreis geschrieben, und eines Tages rief dann ein Mann an und sagte dann unserem damaligen Geschäftsführer, wie teuer ist das denn, dass sie anfangen können? Er sagte, das ist eine hohe Summe. Ja, sagt er, wie hoch? Ja, also die ist sehr hoch, meint er dann. Ne? Und er ließ sich dann aber nicht abwimmeln und sagte, es sind 500.000. Dann war Stille erstmal auf der Seite des Telefons und dann sagte der Mann, ich schicke Ihnen das Geld. Und das war für meinen Vater so ein bisschen auch die Erkenntnis zu sagen, ich habe etwas von Gott gesagt bekommen, was ich tun soll, was wieder jeglicher Vernunft ist. Und trotzdem war es richtig. Und das ist ein Stück die Führung des Geistes Gottes. Und ob das jetzt um 500.000 Euro geht, oder um mein kleines Problem, was ich habe, um meine Perspektive, um meine Führung, das spielt keine Rolle. Sehen und nutzen wir den Heiligen Geist als den Ratgeber bei unseren Entscheidungen, ohne den nicht viel läuft bei uns, oder läuft im Grunde genommen doch ziemlich viel auch ohne ihn und seine Impulse, weil wir uns doch lieber auf unsere Erfahrungen verlassen, von unseren liebgewonnenen Gewohnheiten dann leiten lassen wollen. Denn da fühlen wir uns ja scheinbar sicher. Aber ich denke, dass wir uns immer wieder neu dem Geist Gottes öffnen müssen und ihn einfach fragen, was ist jetzt neu dran? Der Inhalt wird immer bleiben, aber die Form, die wird sich ändern. Wenn man im Lauf der Kirchengeschichte schaut, wie wir einfach als Gemeinde Jesu Christi uns entfaltet haben, wie wir auf die neuesten gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren mussten, dann ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist in Verbindung bleiben, damit der Inhalt bleibt, aber die Form wechseln kann. Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass das Internet so unsere Welt verändern würde? Wer hätte vor 600 Jahren gedacht, dass die Buchdruckerkunst eines Gutenbergs und die Veröffentlichung der 95 Thesen samt des Lesens der Bibel in deutscher Sprache eine ganze Welt verändern konnte. Und wir müssen uns heute auch wieder neu darauf einstellen und sagen, was bedeutet das eigentlich in einer Zeit der Überinformationen, einfach Gottes Wort weiterzugeben, und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt und der uns ein Tröster und Beistand ist. Der Geist Gottes, er möchte eingeladen werden. Er drängt sich nicht auf. Er führt nur dort, wo er willkommen ist und darum gebeten wird. Und deshalb ist es gut, ihm immer wieder zu bekunden, Heiliger Geist, sei uns willkommen. Melde dich zu Wort, wann und wie du möchtest. In unserem Alltag, in unseren Gottesdiensten. Wir wollen auf dich hören und auf deine Impulse achten. So oder ähnlich können wir Gottes Geist Raum geben unter uns. Und diesen Raum füllt er gerne aus. Er will zwar gebeten werden, aber er lässt sich auch nicht lange bitten. Er ist unser Beistand. Und er arbeitet sehr stark mit dem Wort Gottes als Tröster, eben als Tröstung für uns. Er kommt gerne und führt Regie. Mein Onkel Erich Kram war jahrelang Gemeindeleiter in Wilmersen, war in der Kriegsgefangenschaft in Russland gewesen, und was für ihn wirklich Trost gewesen war, ist das Neue Testament, das er bei sich trug. Und er hat es auch immer durch alle Kontrollen retten können, sodass niemand bemerkt hat, dass er dieses Neue Testament hat. So ein Neues Testament mit Psalmen. Aber sagte, ich hätte diese ganze Gefangenschaft seelisch überhaupt nicht überstanden, wenn ich nicht einfach täglich in diesem Wort hätte lesen können. Der Heilige Geist als Beistand durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist erinnert uns, heißt es in Vers 26, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch selbst gesagt habe. Der Heilige Geist verweist auf Jesus, auf das, was Jesus für uns getan hat. Der Buchstabe führt zum Tod, aber der Geist, der führt zum Leben. 2. Korinther 3, Vers 6. Wir richten uns an ihnen aus, nicht weil wir wissen, sondern weil wir wollen, weil wir ihre lebensspendende und lebensfördernde Kraft erfahren können. Und deshalb können wir auch sagen und singen in einem bekannten Lied und auch beten, rede du, mein Vater, heute zu mir, Worte der Wahrheit kommen von dir. Rede du, mein Vater, heute zu mir, du willst mich beschenken, Herr, hab Dank dafür. Gott möchte uns beschenken durch den Heiligen Geist. Und wir haben über Jahrhunderte weg in der Kirchengeschichte die Bedeutung der dritten Person etwas zurückgehalten, sodass sie am Anfang des letzten Jahrhunderts etwas überbetont worden ist. Und man hat sehr viel nach den Gaben des Heiligen Geistes gesucht und gefordert. Aber wenn wir mal sehen, wenn Jesus sagt, ich sende euch den Beistand, den Tröster, der euch in die Wahrheit führt, dann gibt er ein Ziel an. Und dann ist das nicht die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist ein Nebenprodukt. Das Ziel ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Deswegen gebe ich euch den Heiligen Geist. Für euren persönlichen Trost, für den Trost eurer Mitmenschen, einfach weil Gott uns in unserer Ganzheit im Blick hat und auch unsere Umgebung. Er wird uns führen und er schenkt Frieden und Freiheit. Viel wichtiger als die Gaben des Geistes, die auch wichtig sind, ist zum Beispiel die Frucht des Geistes. Glaube, Liebe, Hoffnung, Selbstbeherrschung. Das sind einfach Dinge, die auch genauso wichtig sind und uns helfen, miteinander zu leben. Der Heilige Geist schenkt Frieden und Freiheit. Die Gemeinschaft eben mit Gott. Und was Gott will und was Jesus uns hinterlässt und was der Heilige Geist bewirkt, ist der Frieden. Das ist einfach der Frieden auch in mir selbst, zu mir, dass ich Frieden mit mir selbst schließen kann, dass ich das, was mich einfach von Gott trennt und mich selbst auch anklagt, dass ich das Gott abgeben kann, und das bewirkt der Geist Gottes in mir, dass ich auch Frieden habe zu meinem Nächsten, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, und das ist sein Ziel. An dieser Auswirkung kann man ihn erkennen. Allerdings ist er nicht zu verwechseln mit dem, was viele unter den Frieden auch verstehen. Für viele ist Frieden erfolgsabhängig. Es ist was für einen Gewinner, die sich behaupten und ihre Interessen durchsetzen möchten. Und genau das aber sieht Jesus anders. Sein Friede folgt nicht diesen Regeln, dass da irgendjemand gewonnen hat und jetzt Ruhe ist und ein Friedensvertrag aufgesetzt wird. Und dass Jesus das anders sieht, das lässt sich am besten an seinem Leben eben dann auch ablesen. Sein Friede, der die Zeiten überdauert, wurde am Kreuz von Golgatha geboren. Und das sah damals eher nach Scheitern aus, nach einer endgültigen Niederlage. Aber mit seinem Tod begann ein neues Leben und Hoffnung auch für Gescheiterte. Sein Friede bezieht auch Verlierer mit ein und verleiht ihnen eine Würde und einen Wert, die kein Mensch ihnen nehmen kann und keine Katastrophe zerstören kann. Das hat Jesus bewirkt. Bei Jung und Alt, bei Frauen und Männern, bei Leistungsträgern der Gesellschaft und bei Sozialhilfeempfängern, bei Inländern und bei Ausländern. Und mit diesem Ziel hat er seinen Geist uns anvertraut. Und am Schluss des Johannesevangeliums sagt der Auferstandene seinen Jüngern in Johannes 20, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich euch jetzt. Und da ist dann das wieder, wofür der Heilige Geist eigentlich da ist. Dass er uns Beistand und Trost ist und wir den Auftrag haben, hinzugehen und den Menschen das Evangelium zu sagen. Und diese Zusage gilt immer noch. Wir brauchen nicht auf uns und alleine auf unsere Erfahrungen und Fähigkeiten angewiesen zu sein. Jesus hat uns einen Stellvertreter an unsere Seite gestellt, einen Beistand, einen Tröster. Und dieser vertritt uns. Dieser bevollmächtigt uns. Und dieser sendet uns. Und das nicht nur zu Pfingsten. Amen.